Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du verstehen möchtest, was Zöliakie wirklich ist und was nicht. Wenn du wissen willst, welche Symptome typisch, untypisch oder sogar völlig überraschend für Zöliakie sein können. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, wie eine sichere Zöliakie-Diagnose gestellt wird und welche Fehler du dabei unbedingt vermeiden solltest. Ich habe mir für diese Doppelfolge zum Thema Zöliakie eine ganz besondere, großartige Gesprächspartnerin eingeladen. Katharina Knoblich ist nämlich nicht nur zertifizierte Ernährungsfachkraft und Ernährungspsychologin, sondern sie hat diese Spezialisierung auf Zöliakie ganz bewusst gewählt, weil sie ebenfalls selbst von Zöliakie betroffen ist und sie ist auch Mama von zwei Kindern, die ebenfalls Zöliakie haben. Es gibt also wirklich keine bessere Gesprächspartnerin zu diesem Thema, die ich mir hätte wünschen können, aber hör am besten selbst. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Ja, liebe Katharina, herzlich willkommen bei mir in den Bauchdetektivgeschichten. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst. Du hast gesagt, du bist kurz vor dem Urlaub, da ist immer besonders dicht gepackt, wahrscheinlich mit vielen Beratungen und so. Und ja, schön, dass du da bist.
Lieben Dank, Daniela, für die schöne Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, super. Wir werden über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich die Zöliakie. Und die begleitet dich da schon seit Anfang deiner quasi freiberuflichen Praxis, oder?
Absolut, sogar eigentlich noch viel länger, denn ich habe ja selbst die Zöliakie oder lebe mit der Zöliakie seit mittlerweile über 20 Jahren. Also ich habe 2003 die Diagnose bekommen. Das heißt, es ist für mich wirklicher Alltag. Und auch meine beiden Kinder haben Zöliakie, seit sie 2 sind. Das heißt, da habe ich es nochmal aus einer ganz anderen Perspektive quasi mit kennengelernt.
Ja, und als Ernährungsfachkraft, das ist ja dann nichts Besseres. Also man kann sich keine bessere Ernährungsfachkraft vorstellen als eine, die das selber erlebt, tagtäglich und sogar mit den Kindern und so. Also drum bin ich total happy, dass du dir da die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen über dieses Thema und meinen Hörern und Hörerinnen ein bisschen da Einblick zu geben, was da alles wichtig ist in diesem Bereich. Aber kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, was du machst genau, ob du nur Zöliakie betreust, Zöliakie-Patienten, Patientinnen, wo man dich findet und so ein bisschen von dir erzählen vielleicht?
Sehr gerne. Ich bin Ernährungstherapeutin, quasi auf dem zweiten Berufsweg. Also es war mein zweites Studium. Vorher habe ich in einer ganz anderen Branche gearbeitet. Und seit 2023 habe ich quasi meine eigene Praxis eröffnet, bin mit der Ernährungspraxis für Zöliakie und mehr gestartet, sodass quasi der Name auch Programm von Anfang an war und von Anfang an viele Patienten, Klienten, Familien mit der Diagnose Zöliakie gekommen sind. Entstanden ist der Wunsch danach eigentlich dadurch, dass ich durch meine eigene Diagnose plus das Ehrenamt bei der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, also hier bei mir in der Region Mittelfranken, das heißt, ich bin hier in der Umgebung von Nürnberg, Erlangen, Fürth ansässig in Deutschland, habe ich das Amt übernommen und da kristallisierte sich für mich auch nochmal sehr schnell raus, wie viel Bedarf eigentlich ist in der Ernährungstherapie, wie häufig Menschen quasi nach Hause geschickt werden nach der Diagnose. Sie können mal zu Dr. Google gehen oder lesen Sie sich mal ein oder so schwer ist das ja heute gar nicht mehr. Und wir eben wissen, da gehört schon nochmal wesentlich mehr mit dazu. Eltern, die verunsichert sind, Jugendliche, junge Erwachsene, die nicht mehr wissen, wie geht das dann im Alltag, wie soll das eigentlich gut funktionieren. Genau, und das ist tatsächlich einfach meine Leidenschaft. Das, neben, ja, daneben, dass ich einfach in meiner Freizeit gerne Sport mache, mit den Kindern unterwegs bin, natürlich gerne in den Urlaub fahre und da auch gerne neue glutenfreie Dinge mit entdecke. Und ja, die Praxis, die ich gestartet habe, habe ich parallel noch bei einer kindergastroenterologischen Praxis mit angeheuert quasi. Und das war zwar schon unter dem Zöliakie-Aspekt, aber da kommen natürlich auch viel, viel mehr Themen aus der Kinder- und Jugendernährung noch mit dazu. Das geht quasi über Mehrgewicht, über Untergewicht, Gedeihstörungen, weitere Unverträglichkeiten. Aber auch ganz stark das Thema wählerisches Essen oder Picky Eating, sowie auch das Thema Essstörung, was ja leider auch immer mehr mit dazukommt. Und ja, so hat sich die Praxis immer weiter vergrößert. Und ich bin dieses Jahr dann mit der Katharina Spitzenberger zusammen dann noch größer geworden. Und wir haben quasi das Fachzentrum für Ernährung eröffnet im Mai 25. Und das ist quasi die Ernährungspraxis für Zöliakie aufgegangen. Das heißt, ich habe alle Klienten, alle Themen dann natürlich mitgenommen und hoffe, dass ich dadurch jetzt einfach, weil wir auch ein Team haben, eben noch mehr Zeit für das Thema Zöliakie da ist, um es auch einfach weiterzuentwickeln. Genau, wir hatten vorhin schon die Kurse angesprochen, über die wir später einfach nochmal sprechen, die dadurch überhaupt erst möglich sind, weil dann Kapazitäten frei geworden sind.
Genau. Total, total toll, dein ganzer Werdegang und was du alles machst. Wäre es, glaube ich, mal gut, wenn wir überhaupt für alle die, die zuhören und sich fragen, Zöliakie, was ist das? Ist das eine Weizenallergie oder ist das nur, dass man irgendwas nicht verträgt? Oder vielleicht können wir das kurz, magst du das ein bisschen erklären? Was ist denn das, die Zöliakie? Und welche Symptome sind da typisch und kriegt man das als Erwachsener oder nur oder gleich als Kind? Oder wie ist da die Sache?
Sehr gerne. Da steckt schon ganz, ganz viel drin und tatsächlich finde ich, ist das ganz wichtig, dass wir als Betroffene einmal verstehen, was ist denn die Zöliakie und was ist sie nicht. Das heißt, wir müssen sie ganz klar unterscheiden. Sie ist eben keine Allergie, sondern die Zöliakie ist eine chronische, lebenslange Autoimmunerkrankung. Das heißt, wir haben eine Autoimmunreaktion des Körpers auf den Baustein Gluten, was einfach unser Klebereiweiß allgemein gesprochen aus den glutenhaltigen Getreiden ist, die dazu führen, dass wenn Menschen mit einer Zöliakie Gluten essen, die Darmschleimhaut verändert wird. Man spricht von Entzündungen, die hier stattfinden, wodurch sich eben die Darmzotten abbauen und dann verschiedene Folgen im Prinzip entstehen können. Das können Nährstoffmängel sein von Eisen, von Zink, Folsäure, B12 sind so ein paar Klassiker. Das kann, wenn es schon sehr lange andauert, kann das ein Untergewicht sein, das heißt ein starker Gewichtsverlust. Wir unterteilen hier tatsächlich so zwischen klassischen Symptomen und eher untypischen Symptomen, weil wir immer mit berücksichtigen müssen, die Zöliakie, sie äußert sich quasi nicht nur im Dünndarm, also quasi im Zwölffingerdarm. Dort haben wir diese Schädigung der Darmschleimhaut, die dann auch in der Diagnostik mit nachgewiesen wird. Aber letztendlich ist es eigentlich eine systemische Erkrankung, die sich tatsächlich ja in allen Organsystemen niederschlagen kann. Und klassische Symptome, die sehen wir häufiger bei Kleinkindern im Kindesalter von diesem großen aufgeblähten Bauch, dünne Ärmchen, dünne Beinchen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Durchfall, wie aber auch Verstopfung. Das sind so klassische Dinge, die zeigen aber tatsächlich nur 10% der Menschen mit Zöliakie. Das heißt, der viel größere Anteil, die zeigen eigentlich Symptome in ganz anderen Bereichen. Ein Eisenmangel, der vielleicht ganz lange unentdeckt bleibt. Das sind vielleicht aber auch Frauen, die nicht schwanger werden können oder sich da wahnsinnig schwer tun, eventuell auch viele Abbrüche haben. Das kann auch mal eine frühzeitige Osteoporose sein, die man ja erst im späteren Lebensalter erwarten würde. Das kann so dieser Brain Fog, Konzentrationsschwäche sein, wo man sagt, oh, ich, hier geht einfach gar nichts mehr. Mhm. Das geht aber auch bis zu Herz, Lunge, Immunsystem. Es gibt eigentlich nichts, wo theoretisch eine Zöliakie nicht dahinter stecken könnte. Ne? Also auch die Zähne zum Beispiel. Zahnschmelzdefekte sind so ein Klassiker, der bei Kindern häufiger auch mit auftritt. Und so muss theoretisch eigentlich jede medizinische Fachrichtung die Zöliakie mit auf dem Schirm haben. Und das macht sie letztendlich, wir sprechen ja immer vom Chamäleon der Medizin oder der Gastroenterologie, das macht sie eben so herausfordernd in der Diagnostik.
Mhm.
Genau. Du hattest noch gefragt, kann die in jedem Lebensalter auftreten oder eigentlich nur im Kindesalter und dann zieht man sie mit sich? Grundlegend braucht es erstmal eine genetische Grundlage, um eine Zöliakie entwickeln zu können. Das heißt, 30-40% der Weltbevölkerung haben tatsächlich die Genetik dafür, eine Zöliakie zu entwickeln. Wir wissen aber, dass nur ungefähr 1%, 1-2%, das hat regionale Unterschiede, die Zöliakie wirklich auch entwickeln.
Mhm.
Und dann gibt es tatsächlich so bestimmte Peak-Phasen, wo wir sehen, da sind es mehr, bei denen quasi diese Genetik angeschaltet wird. Das ist einmal so dieses Kleinkindalter, so zwischen 2 und 3 Jahren ist relativ typisch. Dann nochmal Grundschul- und Teenie-Alter.
Mhm.
Dann kommt das bei den Frauen wieder mit Hormonschwankungen, zum Beispiel durch Schwangerschaft oder durch die Wechseljahre. Aber wir haben auch tatsächlich ältere Patienten, die auf die Rente, ins Rentenalter reinmarschieren, die dann erst diagnostiziert werden. Da kann mal jemand dabei sein, der schon seit Kindesbeinen auf eine Zöliakie tatsächlich hat.
Mhm.
Das muss aber nicht sein. Also auch, sie kann sich tatsächlich erst im späteren Lebensalter auch wirklich entwickeln. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir sie mit auf dem Schirm haben und nicht komplett ausschließen. Und deswegen machen wir ja zum Beispiel auch das Familienscreening immer mit.
Mhm.
Wenn wir eine Diagnose vorliegen haben.
Das, damit meinst du, für die, die das nicht verstehen jetzt, was du da meinst, dass man einfach fragt, gibt es in der Familie eben Zöliakie oder ist da irgendwie was bekannt bei den Großeltern, bei den Eltern sowieso und so weiter. Das meinst du damit, gell?
Genau, richtig. Mhm. Wobei wir sogar so weit gehen, dass wenn frisch innerhalb einer Familie eine Zöliakie-Diagnose gestellt wird, ist immer die klare Empfehlung, alle Verwandten ersten Grades, das heißt von mir aus gesehen, meine eigenen Eltern, meine Geschwister, meine eigenen Kinder, all diejenigen sollten sich parallel auch einmal auf die Zöliakie direkt testen lassen, weil wir eben, ich habe gesagt, allgemein haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1%, Zöliakie zu entwickeln. Innerhalb der Familie sind es aber 10%.
Mhm. Ja, okay.
Und deswegen macht es total Sinn, diese Empfehlung immer wieder auszusprechen, auch immer nochmal nachzufragen, ob es denn schon erledigt wurde.
Ja.
Weil doch bei diesen Familienscreenings häufiger nochmal jemand in der Familie aufkommt, der vielleicht gar keine Symptome hatte.
Ja.
Vielleicht hatte auch das Kind keine offensichtlichen Symptome und es war ein Zufallsbefund. Aber das ist eben das Wichtige, dass wir sie möglichst frühzeitig erkennen und die Chance haben wir dann eben, weil wir diese Folge oder diese Symptome, von denen wir gesprochen haben, die können ja gleichzeitig Folgeerkrankung sein. Und wir haben eben Folgeerkrankungen, den Eisenmangel, okay, den kann ich irgendwann wieder beheben. Eine Osteoporose tun wir uns schwer. Und wenn wir eben noch weiterdenken und natürlich können sich auch Lymphome, Darmkrebs etc. entwickeln. Das ist mal das, wovon ich gar nicht so gerne spreche.
Ja, aber
gut verhindern kann, aber es kann natürlich sein. Genau, dann ist das auch nichts, wo wir sagen, na klar, machen wir mal mit, sondern das wollen wir eigentlich verhindern. Und deswegen ist dieses Familienscreening einfach so wichtig.
Genau, ja. Ja, das ist einfach ganz entscheidend, dass man da wirklich hellhörig ist, weil ich habe halt auch schon oft erlebt, eben sowas, wie du es beschreibst, dass das zufällig aufgepoppt ist in der Familie und dann eben noch wer diagnostiziert wurde und die eben gar keine eben offensichtlichen Beschwerden hatten. Oder es ist ja oft so, wenn man es als Erwachsener dann erst die Diagnose bekommt, dann hat man sich vielleicht auch schon so an die Symptome gewöhnt, weil das schon so normal ist und man merkt dann erst nachher, wenn man dann eben glutenfrei lebt, dann was das für einen Unterschied macht insgesamt. Das ist halt auch so das Problem, gell?
Ja, das ist ein totaler Klassiker, was du ansprichst. Menschen, die sagen, nee, mein Stuhlgang, der war schon immer so.
Ja.
Und dann auf einmal verändert sich das und sie sind ganz überrascht. Krass, so kann das auch sein.
Mhm. Ach so, ich bin normal. Oh, wow.
Ja.
Hatte keine. Hatte ich keine Vorstellung, ne? Genau. Aber jetzt ist es ja so, ist das jetzt aufwendig, diese Diagnose zu stellen? Weil grundsätzlich, es ist ja eigentlich, man braucht sich nicht davor fürchten, weil im ersten Schritt ist es ja mal eine Blutanalyse, ne?
Genau. Ganz genau. Also tatsächlich sage ich immer, eigentlich ist die Diagnose bzw. der Ausschluss der Zöliakie relativ einfach. Das heißt, der Startpunkt ist eigentlich immer ein Labor, eine Blutentnahme, bei der, das ist eben das Wichtige, wirklich Minimum 2 Werte getestet werden müssen. Weil es ist so, wir müssen einmal, es ist das sogenannte Gesamt-IgA. Das heißt, wir müssen einmal ausschließen, dass wir gerade einen Menschen vor uns haben, der keine Immunzellen des Typs IgA bilden kann. Weil die gibt es eben unter den Menschen mit Zöliakie um die 5%, spricht man da. Und wenn jetzt ich jemanden mit einem sogenannten IgA-Mangel vor mir habe, dann kann ich mir eben nicht die Antikörper des Typs IgA anschauen. Das heißt, das müssen wir einmal ausgeschlossen haben. Das ist einfach bei der, beim ersten Mal Blut abnehmen wichtig, dass es mitgemacht wird. Und deswegen lasse ich mir auch gerne immer die Blutwerte wirklich schicken, um da einfach mit drauf zu gucken, auch aus dem Familienscreening. Der Wert der Zöliakie-Antikörper, der dann am spezifischsten ist, beziehungsweise wir haben 2, ist dann der sogenannte Gewebstransglutaminase-IgA-Wert. Langes Wort, abgekürzt gerne mal mit TTG-IgA. Und der sollte, wenn wir keine Zöliakie haben, eben im Normbereich sein. Wenn der aber eben auffällig ist und über der Norm liegt, dann müssen wir einmal gucken, wen wir eigentlich hier vor uns sitzen haben. Weil dann gibt es im Prinzip die 2 Möglichkeiten, dass wenn dieser Antikörper, der Gewebstransglutaminase-Wert 10-fach über der Norm ist, dann haben wir bei Kindern, also alle bis zum 18. Lebensjahr, die Möglichkeit, mit einem zweiten Labor, was uns nochmal bestätigt, dass der Gewebstransglutaminase-Wert und der 2. spezifische Antikörper, das sogenannte Endomysium-IgA, dass die noch auch im 2. Labor erhöht sind, dann könnten wir bei Kindern schon die Diagnose stellen. Klassischerweise bei Erwachsenen oder wenn ich ein Kind habe, was eben keine 10-fach erhöhten Werte habe oder wenn ich einen IgA-Mangel habe, dann würde immer eine Dünndarmspiegelung gemacht werden. Also das heißt, ich habe eine Magenspiegelung, die wirklich bis in den 12 Fingerdarm, bis Duodenum hineingeht und dort idealerweise laut Leitlinie 6 Gewebeproben von verschiedenen Stellen entnimmt. Das kann man immer ganz gut dann in diesen Arztberichten nachlesen. Und wenn die Gewebeproben dann beim Pathologen eingeschickt wurden, dann sollte der diese entsprechend klassifizieren, untersuchen. Wenn da alles schick ist, dann gibt es keine Klassifikation, weil ja alles passt. Wenn da eben was nicht gut passt und er Veränderungen feststellt, dann wird diese sogenannte Marsch-Klassifikation genutzt und einklassifiziert. Und ab einem Marsch 2 in Kombination mit den erhöhten Antikörpern sprechen wir dann von einer Zöliakie. Das klingt jetzt alles schon ein bisschen komplex, ist es aber eigentlich nicht, wenn man diesem Pfad tatsächlich folgt. Ich empfehle immer, weil wir auch beim Familienscreening waren, die Flyer, die Diagnostikflyer von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft. Da ist das alles kurz beschrieben. Da gibt es auch nochmal einen Fahrplan, wo man das nachlesen kann. Und das kann man dann auch super einfach zum Hausarzt, wenn man die Vermutung hat, oder auch mal zum Internisten, zum Gastroenterologen tatsächlich einfach mitnehmen. Weil da ist im Prinzip das, was ja in der Leitlinie drinsteht, in Kurzfassung zusammengefasst, sodass man da wirklich einfach Haken auch hintermachen kann. Wurde einfach alles mitgemacht. Weil vielleicht ergänzend, was ich in der Praxis einfach sehe, ist, bei den Kindern läuft es tatsächlich ganz gut, dass häufig einfach, also häufig kann die Diagnose einfach nur mit diesen 2 Labortests gemacht werden, weil die Antikörper 10-fach erhöht sind. Ab und zu kommt es natürlich vor, dass auch die Biopsie gemacht werden muss, das heißt diese Gewebeprobeentnahme. Aber dann wird die Diagnose meistens gut und sicher nach Leitlinie gestellt. Bei den Erwachsenen sehe ich es ganz häufig, dass zuerst sie beim Gastroenterologen landen, die Magen- und Dünndarmspiegelung gemacht wird und dann fehlt eigentlich der zweite Schritt, die Antikörper. Und das ist dann das, wo ich immer darauf hinweise, dass die bitte zeitnah gemacht werden, weil ja mit der Diagnose auf die glutenfreie Ernährung umgestellt wird. Und das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich gar nicht angesprochen habe. Wir können die Diagnose nur unter glutenhaltiger Ernährung stellen.
Danke.
Das ist unsere große Herausforderung. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der sich denkt, oh Gott, es könnte sein, dass ich tatsächlich eine Zöliakie habe, jetzt ernähre ich mich aber schon seit Wochen oder Monaten glutenfrei, dann macht es in dem Moment keinen Sinn, eigentlich jetzt in die Diagnostik reinzugehen. Sondern die Empfehlung ist dann immer, wirklich nochmal zu belasten. Und auch das kann man immer nochmal kurz mit einer Fachkraft hier zusammen besprechen. Und eigentlich wünschen wir uns dann eine Belastung von tatsächlich 12 Wochen.
Wie viel empfiehlst du da?
Das sind tatsächlich 10 Gramm Glutin, die hier täglich empfohlen werden, die aufgenommen werden sollten. Das sind 3 bis 4 Scheiben Brot oder 100 Gramm ungekochte Nudeln, so ungefähr. Mhm. Man sollte das, wenn man wirklich vorher schon glutenfrei gegessen hat, dann sollte man einfach langsam wieder steigern, nicht gleich mit den vollen starten. Wir haben auch die Möglichkeit, mit dem Glutenpulver, diesem Seitanpulver zum Beispiel zu arbeiten, ne, bei denen, die sagen, oh, jetzt hier in so eine Breze oder ein Brot reinzubeißen, das fühlt sich von vornherein schon schwierig an. Dann kann man mit diesem Pulver arbeiten, das kann man sehr gut dosieren und das dann zum Beispiel in Mischgetränke, in Joghurt oder so mit integrieren. Mhm. Da einfach dann gut die Diagnose stellen zu können, weil es macht ja eben am Ende des Tages schon einen Unterschied, ob ich eine Zöliakie habe oder entsprechend einfach nur eine andere Unverträglichkeit.
Ja, vielen Dank, dass du das jetzt so detailliert angesprochen hast, denn da sehe ich leider, ich weiß nicht wie oft, unglaublich, wie viele Menschen bei mir sind, die einfach schon mal glutenfrei essen, ja, und ohne irgendeine Zöliakie-Abklärung davor gemacht zu haben. Und teilweise schon, wo ich mir wirklich denke, wo nicht einmal die Hausärzte das in die Wege geleitet haben. Also nicht, wenn man es in Eigenregie macht, okay, dann hat man es halt nicht gewusst. Aber wenn die Ärzte schon das empfehlen, machen sie halt mal glutenfrei und schauen, ob es besser wird, die Beschwerden, dann, das finde ich schon heikel, weil, wie gesagt, wie du schon sagst, also man kann es dann nicht mehr nachweisen. Man kann die Antikörper nicht mehr nachweisen. Man würde dann auch nicht die Biopsie machen, weil ja die Antikörper sind eh negativ. Also das ist wirklich heikel und es wäre so einfach, weil es ist ja wirklich nur am Anfang mal eine Blutabnahme mit diesen Antikörpern, die man macht und dem IgA und so, dass man, also ich verlinke auch gern den Flyer in den Shownotes, den du erwähnt hast, diesen Diagnostik-Flyer, das ist ein super Tipp. Also wirklich bitte, bitte an alle, die zuhören, und da muss nicht mal die Zöliakie im Raum stehen, sondern wenn man das Gefühl hat, dass man glutenhaltiges Essen schlecht verträgt, dann bitte nicht einfach alles wegstreichen und weglassen, sondern zuerst diese Zöliakieabklärung anstoßen und dann auch nicht im Alleingang, sondern dann unbedingt mit einer Ernährungsfachkraft weiterarbeiten, weil was ich halt sehr oft sehe, dadurch, dass die Zöliakie nicht ja so häufig ist, jetzt prozentuell gesprochen, ist ja oft eine Reaktion auf zum Beispiel Fructooligosaccharide, also FODMAPs, die halt zufällig in den glutenhaltigen Getreidesorten vorkommen. Und die Leute glauben dann, es ist das Gluten. Es wird ja auch im Internet, auf Social Media und überall so, das Gluten ist immer der Buhmann sozusagen. Ja. Und es ist ganz oft nicht das Gluten, sondern es sind die FODMAPs. Und da ist es eine Mengenfrage, ja. Da geht oft ein bisschen. Genau. Und es ist so viel leichter dann, wenn man das mit einer Fachkraft dann angeht, weil dann weiß man, ist es jetzt wirklich streng glutenfrei nötig? Sprich, eben habe ich eine Zöliakie oder kann ich Low FODMAP oder kann ich mir da irgendwie schauen, Mengenkombinationen mit der Ernährungsfachkraft anschauen, was da funktioniert für mich. Und das ist ganz was anderes. Also das nimmt auch so viel Stress und Druck raus. Ich weiß nicht, ob du das auch öfters so siehst.
Das kann ich nur total unterstreichen. Also die Beobachtungen hab ich tatsächlich auch. Und gleichzeitig ist es so schön dann, wenn die Menschen hier sind und wir darüber nochmal konkret gesprochen haben und sie merken, es geht doch einfach, ne, insgesamt, wir machen ja viel mehr, als zu gucken, was alles nicht geht, sondern wir gucken uns ja von Mahlzeitenstruktur, Mahlzeitenfrequenz, es sind Ängste vor Lebensmitteln, die sich teilweise mit aufgebaut haben, extremes Weglassen von Lebensmitteln, was wieder ne, deinen Darmzonen, von dem du immer sprichst, extrem minimiert. Mhm. Genau, und da steckt so viel drin. Und wie du schon richtig sagst, es sind nur 1% und tatsächlich von den 1% sind noch nicht mal alle diagnostiziert. Das heißt, wir haben eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, es ist nicht per se das Gluten, das das Problem ist. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen, damit sich die Menschen wirklich nicht unnötig über die Maßen einschränken, damit wir aber auch diejenigen, die tatsächlich eine Zöliakie haben, damit die auch sich so gut um sich kümmern können, dass sie wirklich bestmöglich davon profitieren. Weil es eben ja doch ein Unterschied ist, esse ich oder ernähre ich mich glutenfrei mit Zöliakie oder eben glutenfrei ohne Zöliakie.
Genau, absolut, ja. Also ganz wichtig, Take-Home-Message Nummer 1, bitte, bitte, bitte zuerst eine Zöliakie-Abklärung und dann eventuell glutenfrei, ja. Und dann am allerbesten, das ist die Take-Home-Message Nummer 2 schon mal, immer mit einer Ernährungsfachkraft, einer spezialisierten Ernährungsfachkraft, nicht irgendeinem Ernährungsberater, einem selbsternannten Ernährungsinfluencer auf Social Media oder irgendwem, sondern wirklich einer Fachkraft, weil wie du schon gesagt hast, ist auch so ein wichtiger Punkt, wir sagen nicht, ja, jetzt lass uns das weg und essen es glutenfrei und tschüss, sondern wir setzen uns da zusammen, wir schauen ganz genau, wie schaut der Essalltag aus, was sind die Vorlieben, die Abneigungen, wie schaut die Tagesstruktur aus, wird auswärts gegessen, was mache ich im Urlaub, bin ich in einer Kantine, bin ich in der Schule, Kindergarten, da gehen wir ganz tief rein und schauen, wie kann man das in der Situation machen, also wir lassen die Leute dann nicht allein mit, kaufen es halt glutenfreie Produkte, ich meine, das kannst du googeln, ja, also da brauchst du niemanden, aber das ist eben unsere Arbeit, ne, und unsere Leidenschaft auch, das ist die Leute da zu begleiten, ne, genau.
Absolut.
Aber jetzt ist eh schon Stichwort begleiten, jetzt hat jemand tatsächlich eine Zöliakie-Diagnose und was ist dann Next Steps, worauf muss man dann in der Ernährung achten, reicht es dann einfach, dass ich halt glutenfreie Brötchen kaufe und Brot und halt glutenfreie Nudeln und das war's? Oder muss ich da vielleicht auf ein bisschen mehr schauen?
Genau, also du hast es ja quasi schon impliziert, wir müssen natürlich auf ein bisschen mehr schauen und trotzdem ist der erste Schritt erstmal quasi das Gluten aus dem Essen quasi rauszunehmen. Ja, das heißt, im ersten Schritt wirklich zu verstehen, was sind glutenhaltige Getreidesorten? Wo können die überall drin stecken? Da mache ich immer eine ganz schöne Übung und man hat quasi eine Übersicht von vielen verschiedenen Lebensmitteln. Und meine eigentlich rhetorisch gemeinte Frage ist immer, wo kann überall Gluten drin stecken? Die Antwort sollte idealerweise immer sein, überall. Die Betonung liegt dennoch auf kann. Und das heißt, das Ziel muss dann sein, dass ich das gut herausfinden kann mit der Zutatenliste, dass ich da über, ja, sag ich mal, kleine Stolperfallen, dass wir die wirklich Schritt für Schritt durchgehen, sodass die Menschen, die Betroffenen, wirklich eine Sicherheit bekommen. Ich sage immer, mein Ziel ist wirklich, du brauchst keine App der Welt, du brauchst kein Internet, du brauchst nur eine Zutatenliste und viel Übung. Und dann kannst du damit ganz wunderbar direkt vor Ort im Supermarkt Lebensmittel auswählen, die für dich passen. Und die müssen nicht alle, das ist immer das Einfachste natürlich, glutenfrei gekennzeichnet sein, sondern wir können auch gut anhand der Zutatenliste einfach üben. Da kommt dann natürlich immer der Klassiker, der Spurenhinweis mit dazu. Wie gehe ich mit dem um? Was bedeutet der, was bedeutet der nicht? Genau, und dann gibt es so ein paar Spezialitäten. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über Glukosesirup aus Weizen, manchmal ist es ausgeschrieben, obwohl es ja gar nicht muss in der Zutatenliste, der dann wieder für Verunsicherung sorgt. Wie ist das mit Stärke? Da gibt es so ein paar Besonderheiten, die wir dann nach und nach durchgehen, damit die Menschen sich dort wirklich einfach sicher fühlen.
Mhm.
Das ist so dieses Ganze, okay, glutenfrei erstmal zu verstehen. Dann geht es natürlich im zweiten Schritt, das Thema Kontamination zu verstehen und nochmal sich klar zu machen, was bedeutet eigentlich glutenfrei, dass es eben nicht null Gluten heißt, ja, sondern wir diesen Grenzwert haben von 20 Parts per Million. Und da ist dann immer noch mal für mich wichtig zu erklären, wo kommt denn dieser Grenzwert her, dass wir eigentlich einen viel höheren Grenzwert für die tägliche Aufnahme, also was heißt höher, theoretisch sollte ein Mensch mit Zöliakie maximal 10 Milligramm Gluten pro Tag aufnehmen. Darauf basierend wurde dieser Grenzwert festgelegt. Für mich ist dann immer nur wichtig, damit wir diesen, wir sprechen ja über den Krümel, über Mehlstaub, wenn wir über Kontamination im Haushalt, aber auch beim Auswärtsessen sprechen. Und mein Ziel ist immer, damit ich gut im Alltag damit umgehen kann, mit diesem Kontaminationsrisiko, dass wir vor diesem einen Krümel keine Angst haben, sondern ihn einfach im Blick haben. Das ist immer so mein Ziel dabei. Dann gehen wir natürlich, wir gehen die Küche einmal durch. Was muss ich austauschen, was muss ich nicht austauschen? Wie ist das mit den ganzen Holzbrettern? Kann ich die noch verwenden oder kann ich sie nicht verwenden? Oder ist es in Ordnung, es mal zu verwenden? Auch da ist ja letztendlich, ich frage immer gerne nach, ob die Menschen schon jemanden anders kennen, der vielleicht auch eine Zöliakie hat. Und dann gebe ich immer den Hinweis mit, gehen Sie davon aus, wenn Sie 5 Menschen mit Zöliakie fragen, wie sie sie machen, ist mindestens 6 verschiedene Antworten bekommen. Ja. Das ist immer tatsächlich Wahnsinn und deswegen gehen wir das wirklich durch und ich lade immer ein, dass Sie einfach alle Fragen und seien Sie noch so verrückt, ja, in dem Moment tatsächlich stellen. Genau, das heißt, wir haben uns das Gluten angeschaut, wir haben uns Kontamination zu Hause angeschaut, dann kriegen wir auch gut Kontamination außer Haus in den Griff, weil wir gute Fragen stellen können. Und dann üben wir Produktlisten lesen nochmal, dass wirklich das gut sitzt. Und dann gehen wir so diese ganzen Herausforderungen, was du vorhin schon angesprochen hast. Wie ist das mit dem Kindergeburtstag? Wie ist das auf der Einladung zum Familienfest? Wie ist das auf einer Hochzeit? Wie ist das, wenn ich am Buffet bin, wenn ich im Urlaub bin? Was kann ich da denn eigentlich alles so machen? Und dann gibt es, wenn das erstmal schon alles sitzt, dann schauen wir uns tatsächlich auch nochmal an, wie können wir denn eine ausgewogene glutenfreie Ernährung gestalten? Weil das natürlich auch immer wieder ein Thema ist. Wir wissen, jeder kann uns etwas zur Ernährung rückmelden und sagen. Und dann kommt Tante Erna, die sagt, ach, wie schön, mein Kind, du musst jetzt glutenfrei essen, das soll doch so gesund sein. Und dann kommt aber irgendeine andere Freundin, die sagt, oh Gott, du musst jetzt glutenfrei essen. Ich habe gehört, das soll gar nicht so gesund sein. So, und um das einfach einzuordnen, nehme ich ganz gerne das Tellermodell, unseren Klassiker, und wir gehen anhand dessen wirklich einfach die glutenfreie Ernährung durch und schauen eben, dass glutenfreie Fertigprodukte, die ihre Vor- und Nachteile mit sich bringen, dass die gut eingeordnet sind, dass aber gleichzeitig einfach mit dem, was wir noch alles an glutenfreien Lebensmitteln von Natur aus ja da haben, ja, Obst, Gemüse, Nüsse, viele Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier, da können wir so viel mehr draus machen. Und dann haben wir noch die ganzen vielen glutenfreien Getreidesorten beziehungsweise auch die Hülsenfrüchte. Und dann kann es Tage geben, wo ich gar kein einziges glutenfreies Fertigprodukt brauche und wo ich aus diesen einzelnen Zutaten wunderbar tolle Sachen machen kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich eine super ausgewogene glutenfreie Ernährung hinkriege. Ja, zumindest nach dem Pareto-Prinzip in 80% der Gerichte passt es super. Und die anderen 20% sind völlig legitim zu sagen, ich bin unterwegs, ich nutze glutenfreie Fertigprodukte oder ich bin im Hotel oder ich gönne mir jetzt hier mal was. Das gehört auch absolut dazu. Aber das ist immer, finde ich, das Ziel, dass man sich rundum wohlfühlen darf und dass man nicht, das ist ja auch so ein Klassiker, von der Verstopfung, die ausgelöst ist durch die Zöliakie, in die nächste Verstopfung läuft, die vielleicht durch glutenfreie Fertigprodukte, weil vielleicht die Ballaststoffe dann zum Beispiel hineinläuft. Ne? Also ja, du merkst, also 5 Beratungen kriege ich locker voll und dann gibt es gerne auch immer noch mal darüber hinaus tatsächlich einfach regelmäßig Themen, die man dann noch mal besprechen kann, nach und nach, weil es ist schon eine ganze Menge. Das heißt einfach nur dieses, gehen Sie mal zu Dr. Google oder fragen Sie doch mal, ne, die beste Freundin, die vielleicht auch zu mir geht. Es gehört so viel mehr dazu und es braucht einfach Zeit. Das ist, finde ich, das Wichtige. Es braucht wirklich Zeit. Viele wünschen sich, nach 3 Monaten da schon top aufgestellt zu sein und alles zu wissen und zu können, wo ich immer sagen muss, nee, ihr müsst erstmal 12 Monate durchlaufen, um überhaupt diese ganzen Eventualitäten, diese ganzen vielen ersten Male, ob es der eigene Geburtstag, Ostern, Weihnachten, Familienfeiern etc. sind, Klassenfahrten, Wechsel von der Krippe in den Kindergarten, in die Schule etc. Da kommt so viel, was ich dann zum ersten Mal mit der Zöliakie mache, dazu. Und dann kommt am Schluss beziehungsweise entlang dieses ganzen Weges ja auch immer noch der Umgang mit der Zöliakie. Das heißt, das, was macht es denn auf mentaler, auf psychischer Ebene mit mir?
Genau, ja. Ja, es ist mega komplex und braucht Zeit, ja. Das ist wirklich, und das ist das, was auch natürlich schwierig macht, weil das ist in unserer Gesellschaft ja, man nimmt sich selten Zeit, zumindest nicht für sich oder für seine Themen. Das muss alles ratzfatz und schnell gehen und so. Und aber andererseits kann man auch wieder sagen, man spart sich auch so viel Zeit, wenn man eben mit einer Ernährungsfachkraft zusammenarbeitet, weil man sich diese ganze Recherche und Unsicherheit und Trial and Error und so weiter einfach spart. Ja? Man kriegt das einfach alles maßgeschneidert für einen selbst halt serviert oder es wird gemeinsam unter Anführungszeichen gekocht. Ne? Und das ist halt der große Unterschied und der große Benefit. Und ich finde auch toll, dass du das angesprochen hast mit dem Ballaststoff, also dass man nicht von der einen Verstopfung in die andere schlittert, weil das ist halt das Problem. Diese glutenfreien Produkte sind super, sehr praktisch und toll, dass es das gibt. Ich meine, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, wie ich fertig geworden bin mit Diätologie, da gab es ja kaum was. Ja? Da musste man das im Internet teilweise bestellen. Das war ja, jetzt gibt es das in jedem Supermarkt. Aber da muss man halt echt aufpassen. Es ist ein Riesengeschäft natürlich, weil ja auch ganz, ganz viele Nicht-Zöliakie-Betroffene das mittlerweile konsumieren, weil sie glauben, es ist gesünder oder besser oder sonst was. Und da muss man schon sehr gut Bescheid wissen, weil nicht glutenfrei eben nicht automatisch gesünder bedeutet. Vor allem nicht bei diesen Fertigprodukten, weil die halt logischerweise einfach, man muss das Gluten ersetzen und man muss dann halt einfach oft auch viele Zusatzstoffe zugeben oder sagen wir es anders, es werden viele Zusatzstoffe verwendet, man müsste nicht, aber wenn man es anders lösen würde, über natürliche Ballaststoffquellen, Goldleinsamen und so weiter, dann macht es die Produktion extrem teuer und das will halt auch die Industrie nicht unbedingt, sondern die wollen halt auch ihre Margen sichern und drum wird da halt sehr viel auch mit Sachen gearbeitet, die halt nicht so förderlich sind, wo wir halt auch von der anderen Seite wissen, dass gewisse solche Zusatzstoffe dann, Stichwort Carboxymethylpropylcellulose oder sowas, dass das zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einen akuten Schub triggert. Da gibt es Daten. Und wenn man dann unwissentlich sowas die ganze Zeit isst, weil man muss, ja, oder denkt man muss, oder man tut sich was Gutes, dann ist das halt, ja, nicht optimal, ne?
Ja, also das ist tatsächlich ein großes Thema, wie ich finde. Also einerseits, du hast es schon angesprochen, es ist total cool, dass der Markt wirklich größer geworden ist und es dadurch im Prinzip für uns mit Zöliakie viel einfacher geworden ist. Na, also ich muss jetzt, wenn ich ins Ausland fahre oder irgendwo hin, ich kann gut in den Supermarkt einkaufen gehen und kann mir da was besorgen. Das vereinfacht das Ganze schon. Es verleitet aber natürlich auch dahin zu gehen, zu sagen, okay, dann nehme ich lieber schnell das, als dass ich was selbst backe. Also wie du schon gesagt hast, ich habe ja schon seit über 20 Jahren Zöliakie, da gab es nichts im Supermarkt. Also da konnte man ins Reformhaus gehen und dann hat man selber gebacken. Das heißt, in diese Verlegenheit, viele Fertigprodukte zu nutzen, kamen wir damals gar nicht. Jetzt mittlerweile kommen die Hersteller natürlich auch dahin, auf die Ballaststoffe mitzugucken. Das ist schon ganz, ganz hilfreich. Da können wir gute Tipps dann auch mitgeben, wie Verbraucher das einfach gut erkennen. Es gibt auch immer Unterschiede zwischen den vielen Marken, die wir oder Herstellern, die wir mittlerweile haben. Was aber natürlich einfach weiter die Herausforderung bleibt, sind für mich mehrere Aspekte. Der eine ist einfach, der Geldbeutel wird definitiv nicht geschont. Das heißt, wir haben zwischen doppelt bis vierfach höhere Preise für das glutenfreie Ersatzprodukt. Das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, wenn ich hier anfange, selbst zu backen, und da kann ich schon einfach auch mit der ein oder anderen Fertigmischung starten, das ist auch schon kostengünstiger und gegebenenfalls sogar nährstoffreicher, je nachdem, was ich dort auswähle. Das ist für mich der eine Punkt. Der andere ist natürlich, wenn wir sie uns mal angucken, nebeneinander glutenfreie Produkte neben dem glutenhaltigen Pendant, habe ich tendenziell mehr Fett, mehr Zucker, weniger Ballaststoffe, weniger Eiweiß mit in diesen Produkten. Und dieser Punkt, weniger Eiweiß neben Fett und Zucker, führt noch dazu, dass ich eben ja weniger satt werde. Das berichten uns ja auch ganz viele tatsächlich in der Praxis, die sagen, also ich von so einem Brot, ich muss da so viel essen, bis ich satt werde. Und dann holen wir uns im Zweifel, wenn es ganz blöd läuft, im Prinzip die nächste Herausforderung mit einem Mehrgewicht dann da noch mit rein. Oder mit einer Fettleber zum Beispiel. Ne? Auch das haben wir gar nicht so selten. Und da wissen wir dann immer nicht, okay, war die Fettleber vorher schon da und ist von der Zöliakie ausgelöst oder eben andersrum. Da müssen wir uns das eben auch ganz genau mit anschauen. Das heißt, da steckt total viel Musik drin, was, glaube ich, für uns einfach auch wahnsinnig spannend macht. Und am Ende des Tages für die Betroffenen sehr wieder ein als sehr großes, schon wieder eigenständiges Thema innerhalb der ganzen Beratung, dass man damit gezielt angehen kann. Plus nochmal ein Appell für das selber Backen. Also wir haben einmal den Preis, wir haben die Inhaltsstoffe und tatsächlich unser Ziel ist ja immer, dass wir etwas haben, was auch am nächsten Tag noch gut schmeckt oder auch am übernächsten Tag. Und auch da kann ich immer nur wieder sagen, ja, dann muss ich anfangen, selbst zu backen. Das finde ich bei noch nicht so vielen Fertigprodukten einfach. Das muss ich einfach so sagen. Aber da gibt es mittlerweile viele tolle Backkurse, wo man wirklich mit reinen Mehlsorten, wenig Zutaten, tolle Brötchen, Brote, Kuchen etc. mitbacken kann, wo man dann wirklich auch genussvoll glutenfrei leben kann. Und ich glaube, das sollte immer so das Ziel sein, wo wir hinwollen.
Voll. Ja. Jetzt hast du vorher im Gespräch noch erwähnt, speziell beim Auswärtsessen, Restaurant, Kantine und so weiter, wenn man die richtigen Fragen stellt, kannst du da vielleicht ein paar Beispiele geben für die richtigen Fragen? Das ist sicher interessant für die Hörer und Hörerinnen. Falls dich Katharinas Antwort auf diese spannende Frage interessiert, dann lass dir meine Bauchdetektivgeschichte Nummer 63, die am 3. September on air gehen wird, nicht entgehen. Denn Zöliakie-Diagnose ist die eine Sache, aber was machst du, wenn jetzt die Diagnose steht? Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, braucht es ein bisschen mehr als einfach jetzt nur glutenfreie Nudeln und Brot und Gebäck zu kaufen. Und drum erfährst du von Katharina und mir im nächsten Teil dieser Doppelfolge, wie glutenfreie Ernährung im Alltag gut funktionieren kann, wie du das gut zu Hause umsetzen kannst, aber auch unterwegs in der Kantine, in der Schule, in der Mensa, im Wirtshaus, beim Heurigen oder auch im Urlaub. Also lass dir diese Bauchdetektivgeschichte nicht entgehen und wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform und selbstverständlich hilfst du mir auch immens, wenn du einfach nur die Bauchdetektivgeschichten in deiner Podcast-App abonnierst. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmehl an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela. Thank you.